Okay, wir haben es ja jetzt schon oft genug gehört, dass Jesus in die Welt gekommen ist als Mensch, um uns zu dienen, um uns mit Lehre, mit Heilung, Befreiung und Erlösung und so weiter zu dienen. Das hat er alles für uns getan. Und damit uns das nicht zu den Ohren raushängt, habe ich heute ein bisschen was anderes, eine andere Lehre, obwohl die andere schon die wichtigste ist. Aber es gibt verschiedene Schwerpunkte in der Bibel, im Neuen Testament. Und jetzt machen wir heute mal ein bisschen anders. Auf jeden Fall hat Jesus das, was er am Kreuz getan hat, auch für dich getan. Er hat es für mich getan. Er hat es für uns getan. Er hat sogar sein Leben für uns hingegeben. Ja? Hat dieses Martyrium über sich ergehen lassen an unserer Stelle. Und das, denke ich, können wir ja inzwischen so oft festhalten, so sehen, im Glauben annehmen. Jetzt stellt sich dann die Frage für jeden Einzelnen, hast du ihm auch schon dafür gedankt? Das ist auch wichtig dazu, weil dass er es getan hat, ist angenommen, ist prima. Aber ich denke, man könnte ihm auch dafür danken. Denken wir an die 10 Aussätzigen, da wo nur einer zurückgekommen ist und hat gedankt für die Heilung. Die anderen 9 sind auch geheilt worden, die haben sich nicht mehr blicken lassen. Also da hat Jesus sogar nachgefragt, was ist denn mit den anderen 9? Aber einer hat ihm gedankt. Und einer hat ihm damit auch ein Stück zurückgegeben. Dankbarkeit ist ja auch etwas, was man jemandem zurückgeben kann für das, was er für einen getan hat. Und dann stellt sich für uns immer wieder die Frage, was kann ich Jesus zurückgeben für das, was er für mich im Voraus schon getan hat? Die Frage lautet eigentlich, wie kann ich Jesus dienen? Was habe ich eigentlich für Möglichkeiten oder was gefällt Jesus? Oder vielleicht sogar, was hat er denn für mich überhaupt für einen Dienst geplant? Ja, einen kleinen Dienst, einen großen Dienst, einen auffälligen oder einen unauffälligen Dienst. Was will der Herr überhaupt? Ja, ich möchte ihm eigentlich dienen und weiß aber nicht so recht, wie und was. Darüber solltest du einfach nachdenken, beten, überlegen, dass der Herr dir das zeigt, aber ohne Zwang, ja, kein Druck. Ich weiß, dass in vielen christlichen Gemeinden Druck gemacht wird und jeder muss irgendeinen Dienst tun. Und ich habe aber da schon oft erlebt, dass Leute dann wirklich Schiffbruch erlitten haben, weil sie viel zu früh in einen, ja, für sie zu großen Dienst hineingedrückt wurden. So ungefähr, du wirst jetzt Hauskreisleiter, weil da brauchen wir einen und so weiter. Und dann bekommen die Leute richtige Probleme. Das soll nicht sein. Deshalb ist gut, wenn man das tut, wo einem der Herr gezeigt hat oder berufen hat, dann bist du auf der sicheren Seite. Es braucht nämlich nicht gleich der große Dienst sein, Vollzeit und öffentlich und so. Und es darf auch nicht gleich der große Dienst sein, weil der Christ muss ja erst reifen und stabil werden und im Kleinen sich bewähren und so weiter. Dann kann er erst die großen Dinge schaffen und standhalten. Also wenn du einen Dienst für den Herrn tun willst, aus Dankbarkeit für das, wie er dir gedient hat, was er für dich getan hat, dann fang am besten im ganz Kleinen an, im Verborgenen, aber sei treu in deinem Dienst. Ja, nicht gleich irgendwas Großes und dann ein paar Wochen später ist wieder alles im Bach runtergegangen, weil du das Mal zu voll genommen hast. Dann lieber klein, aber dann treu und stabil. Weil Treue ist in Gottes Augen die Hauptsache eines Dienstes. Ja, der Herr muss sich nämlich auf seine Diener verlassen können. Ja, das ist genauso im Natürlichen, wenn du irgendeinen Mitarbeiter hast oder einen Kollegen oder einen Chef, auf den du dich nicht verlassen kannst, der schnell irgendwas sagt und spricht und hui, hui, hui. Und dann ist es plötzlich gleich wieder ganz anders. Da funktioniert es nicht, im Natürlichen nicht und im Geistlichen auch nicht. Also der Herr muss sich auf seine Leute verlassen können. Da fangen viele irgendeinen Dienst an und kaum gibt es ein bisschen einen Gegenwind oder es kostet ein bisschen einen Preis und es sieht dann eher nach Arbeit aus und nicht nach eitler Ehre, wie toll ich das mache. Dann schmeißen sie gleich wieder hin und das ganze Ding leidet Schiffbruch. Ich kann mich erinnern, als ich damals relativ jung, gläubig, aber war vom Herrn berufen, einen Hauskreis gestartet habe, dann hat der andere gemeint, weil er schon länger gläubig ist, ja, dann muss er ja schon lange einen Hauskreis haben. Und dann haben sich gleich einmal bei ihm zwei bekehrt und schon war ein Hauskreis gestartet. Aber der Hauskreis hat nicht Bestand gehabt, weil es war nicht vom Herrn initiiert. Und dann ging das eigentlich in die Hose. Also man kann es nicht einfach aus dem Fleisch heraus, bloß weil ein anderer irgendwas macht, mache ich es auch. Das ist der falsche Weg. Sondern das suchen, was der Herr für dich bereitet hat. Dann treu sein, ausdauernd sein, in Weisheit das ganze Ding machen. Wenn man es, die Sache ein bisschen holprig ist, dann überwinden. Wenn es Schwierigkeiten gibt, standhalten, bescheiden bleiben. Weil der Herr sieht dich, er sieht deinen Dienst, er sieht dein Herz. Und das Herz ist ihm das Wichtigste und er ist auch dein Belohner. Das musst du immer wissen, der Herr ist dein Belohner. Er lässt sich nicht spotten, was du Gutes säst, wird er dir auch vergelten. Immer dann, wenn du es brauchst, ja, nicht denken, ja, heute habe ich das getan, morgen kommt der Lohn, dann funktioniert es meistens nicht so. Aber der Herr hat ja, sein großes Buch, da steht alles drin. Und wenn der Tag kommt, wo er sagt, jetzt kommt die Belohnung oder jetzt brauchst du den Lohn, dann ist er auch parat. Sein Buch vergisst nichts. Okay, also wir sollen und dürfen ihm dienen, unseren Herrn, unseren Jesus, unseren himmlischen Papa. Aber wir sollen dabei nicht vergessen, dass wir Söhne und Töchter sind. Ja? Nicht nur Diener oder gar Sklaven, weil es gibt in christlichen Kreisen auch so viele Leute, die sind nur mit Dienen und schuften und arbeiten für den Herrn und sehen sich als Diener Gottes und als Sklaven Gottes und keuchen gerade noch so, dass was sie es gar nicht mehr schaffen und vergessen ganz, dass sie auch Söhne sind oder in erster Linie Söhne und Töchter sind. Das muss vorn dran stehen. Erst einmal diese Liebesbeziehung Vater-Sohn, Vater-Tochter und mit Jesus, dann ist das einmal auf einer Basis gestellt. Aber auch Söhne und Töchter können ihrem Vater, ihrem Gott auch dienen. Ja, das beißt sich nicht. Ein Sohn kann seinem Papa dienen. Und trotzdem ist er der Papa. Dann funktioniert die ganze Sache. Römer 8, 15 sagt uns, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Also wissen, wir sind nicht Knechte und Sklaven und nur Diener, wir sind Söhne und Töchter und wir sind geliebt, uns ist vergeben, wir sind versöhnt mit Gott. Und aus dieser Haltung heraus, und Dankbarkeit heraus wollen wir ihm auch dienen. Viele dienen ihm nur, weil sie gehört haben, da gibt's einen Lohn. Wer so denkt, der ist dann tatsächlich nur ein Diener und ein Sklave. Aber wenn wir ihm dienen aus Liebe heraus, aus Dankbarkeit heraus, dann ist die Haltung eine richtige Haltung. Das ist die Haltung, die Gott gefällt. Also stell du dir immer wieder mal die Frage, im Gebet auch, wie kann ich Jesus dienen? Oder welche Möglichkeiten und Fähigkeiten habe ich eigentlich? Ja, es sind ja nicht alle gleich. Es hat nicht jeder die gleichen Möglichkeiten und schon gar nicht die gleichen Fähigkeiten. Und die nächste Frage ist, was wird denn eigentlich überhaupt benötigt im Reich Gottes? Ja, weil wenn alle das Gleiche jetzt tun wollen, dann ist es auch ein bisschen einseitig. Also was wird benötigt, für was bin ich fähig, was kann ich tun, was ist die Berufung für jetzt? Ja, es kann sein, dass du in 5 Jahren eine ganz andere Berufung hast, ein öffentlicher Dienst oder wo vielleicht auch übernatürliche Dinge geschehen, ist auch möglich. Aber jetzt musst du wissen, was du jetzt tun kannst, ihm zu dienen, was wird jetzt benötigt, was kann ich tun und dann tu es auch, ja, dass wir alle an seinem Werk mitarbeiten. Aber ich denke, wir wollen doch an dem Werk, das der Herr begonnen hat, mitarbeiten, das Reich Gottes zu verkündigen, die Gemeinde zu bauen und so weiter. Und da ist vielleicht folgende Frage auch noch eine Hilfestellung für dich. Heute habe ich lauter Fragen an euch. Die Frage lautet, was sind eigentlich Jesu Absichten mit den Menschen? Wenn du dir da mal Gedanken drüber machst, was will denn der Herr eigentlich, was hat er denn vor mit den Menschen, dann kommst du vielleicht auf Ideen, wo du dich mit einklinken kannst. Also erstens, ganz vorne angestellt, Jesus will Menschen erretten durch das Evangelium vom Kreuz. Ja? Es muss verkündigt werden, in verschiedenster Art und Weise. Ob jetzt das gepredigt wird oder ob jemand Zeugnis gibt oder ob sein Lebensstil ein Zeugnis für Jesus gibt, lassen wir mal dahingestellt. Tatsache ist, Jesus will Menschen retten. Er ist für alle ans Kreuz gegangen und darum will er auch, dass sie das Evangelium hören und sich dann auch entscheiden können, ihn als einen Retter anzunehmen. 1. Timotheus 2,4 sagt uns das, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und da schließt sich der zweite Punkt gleich direkt an, dass Fürbitte für Menschen getan werden. Ja, dass sie ihre Herzen öffnen können oder dass der Herr ihnen die Herzen öffnet, dass sie auch hören können mit dem Herzen. Ich stelle halt einfach immer wieder fest, dass die Leute, wenn man ihnen mit Jesus kommt, irgendwo so zubetoniert sind, ja, da ist eigentlich noch viel mehr Gebet vonnöten, dass die Herzen der Menschen geöffnet werden, dass sie das auch hören können und hören wollen. Ja, so kann dann die Gemeinde wachsen, kann gebaut werden. Und wenn sie gläubig geworden sind, das ist jetzt der dritte Punkt, dann sollen die Gläubigen zu Jüngern, zu Schülern gemacht werden. Aus welchem Grund? Damit sie geistliche Reife erlangen, dass sie wachsen und stark werden im Glauben und in der Erkenntnis des neuen Bundes, des Dinge des Evangeliums. Das Ziel wäre, dass die Leute zu Vätern und Müttern in Christus werden, damit sie auch wiederum Junggläubigen immer dienen können, Wegweiser sein können, betreuen können und so weiter. Jetzt haben wir drei Punkte. Der Herr will, dass die Menschen gerettet werden. Er will, dass wir beten, dass sie gerettet werden können. Und er will, dass die, die wiedergeboren sind, die gläubig gewordenen, zu Jüngern werden, zu Schülern werden, dass sie geistliche Reife erlangen. Weil der Herr möchte, und das ist Punkt 4, dass die Gläubigen auch den Segen von ihm bekommen können. Dass sie den Segen Abrahams, der Erbteil ist, auch in ihrem Leben empfangen können. Das ist wichtig, weil ohne das zu empfangen, ist der Segen zwar irgendwo da, aber nutzt nichts, wenn er nicht empfangen wird. Der Herr möchte, dass die Gemeinde ausgestattet wird mit Geistesgaben und dass in der Gemeinde der fünffältige Dienst vorhanden ist. Das spricht die Apostel, die Propheten, die Hirten, die Lehrer und die Evangelisten. Die sollten in der Gemeinde eigentlich da sein. Und wir sehen, da gibt es einen Mangel. Nicht nur wir als Gottesgut-Gemeinschaft, sondern überhaupt, wenn man die ganzen Gemeinden so ansieht. Naja, überall gibt es einen Pastor und manche nennen sich auch noch Apostel und manche wollen Propheten sein und erzählen dann irgendein Zeug. Also da ist noch großer Mangel, das könnte man vielleicht auch mit hineinnehmen, dass dafür gebetet wird, dass diese Geistesgaben und Dienstgaben freigesetzt werden. Unter den Geistesgaben fällt natürlich hinein diese neuen Gaben, die der Paulus im Korintherbrief schreibt, Heilungsgaben, Wundergaben, Glaubensgaben, Sprachenrede, Auslegung und so weiter, Unterscheidung der Geister, wie sie alle heißen, dass die sich manifestieren, wenn die Gemeinde sich versammelt, wenn Gemeinde sich zum Gebet versammelt, wenn sie zum Lobpreis sich versammeln, dass der Geist plötzlich anfängt, diese Dinge freizusetzen. Dann will der Herr, dass Kranken und Notleidenden geholfen wird, dass Kranke geheilt werden, Dämonen ausgetrieben werden, dass Waisen und Witwen geholfen wird, dass sie versorgt sind. Dann will der Herr auch, dass Leute, die verkehrt denken, zurechtgewiesen werden. Ja, es gibt auch Verkehrtdenkende in manchen Gemeinden, die sollen zurechtgewiesen werden. Das ist ein undankbares Geschäft, tut man nicht gerne, muss aber manchmal sein. Dann will der Herr, dass die Gläubigen die Gemeindeversammlungen nicht vernachlässigen, sondern mit dabei sind. Ja, weil es nutzt ja nichts, wenn der Pastor und der Sekretär alleine da sind. Ja, hat er gesagt, der Mesner. Die Gemeinde soll sich versammeln. Alle, heißt es einmal, sollen was mitbringen, wenn sie in die Gemeinde kommen. Ja, irgendeinen Dienst, eine Gabe, egal was ihnen der Herr eben aufs Herz legt, die sollen dabei sein und mitmachen und in der Sache des Herrn tätig sein. Da sollen geistliche Schlachten siegreich geschlagen werden. Die Gemeinde soll sich nicht Da soll nicht der Teufel auf ihren Kopf rumtanzen und sie geschlagen sein und kaputt gemacht werden, sondern im Gegenteil, die Gemeinde muss die geistlichen Schlachten schlagen und siegreich sein und die Mächte der Finsternis in ihre Schranken zu weisen, zurückzudrängen und unter ihren Füßen zertreten. So steht es in der Schrift. Und der letzte Punkt, der Herr möchte, dass die Gläubigen ein geheiligtes, gottgefälliges und hingegebenes Leben leben können oder leben sollen. Ja, heilig, gottgefällig, hingegeben. Nicht so, ist an mir wurscht, was da alles so in den Gemeinden passiert, sondern ja, ein Interesse, eine Hingabe, wo kann ich etwas besser machen, wo kann ich beten und so weiter. Der Paulus schreibt im Römer 2,1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ja, Gottesdienst steht hier. Die meisten nennen die Gemeindeversammlung einen Gottesdienst. Aber das ist nicht so biblisch. Deinen Leib, das was du damit tust, hinzustellen als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer, das ist ein guter Gottesdienst, sagt hier der Paulus. Das andere ist die Gemeindeversammlung, das soll man zwar nicht vernachlässigen, da sind wir schon mit dabei, aber das ist eigentlich nicht der Gottesdienst. Ja, und an all diesen Punkten kannst du viel herauslesen oder heraushören, wie auch du deinem Papa oder Jesus dienen kannst. Obwohl du Sohn bist und Tochter bist, du kannst ihm irgendwo in einer kleinen Art und Weise kannst du ihm dienen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand dabei ist, der sagen kann, ich kann nicht, ich habe nichts, das gibt's nicht. Aber jeder muss sich selber entscheiden. Es muss eine freiwillige Sache sein oder vom Geist inspirierte Sache sein, weil sonst funktioniert es einfach nicht so recht. Ich denke, eine der wichtigsten Dinge ist das Gebet. Und das kann jeder tun. Wie viel oder wenig ist wieder eine andere Sache. Aber jeder kann zum Beispiel Fürbitte tun für seine Gemeinde, für die Leiterschaft, für Regierungen in unserem Land zum Beispiel. Weil ich sage immer, der schimpfen kann über die Politiker, der kann auch beten. Weil schimpfen geht so leicht. Ja, da muss er halt einmal dieselbe Zeit aufwenden und dieselbe Energie im Gebet für die Regierenden, für die Vorsitzenden, für die, die Meinungsbildner sind oder Machthaber sind. Ja, und dann wird er merken, hey, dann verändert sich was. Weil schimpfen über Regierungen hat noch nie recht viel besser gemacht. Ja, ich habe ein paar alte Freunde, die schimpfen nur und die haben sich selber schon einen Herzinfarkt zugezogen mit ihrem Schimpfen. Wenn sie für die Regierungen in der Zeit gebetet hätten, vielleicht wäre ganz was anderes dabei rausgekommen. Auf jeden Fall kein Herzinfarkt. Ja, man kann beten auch für Nationen, für ganze Völker. Einfach für Menschen, dass sie gerettet werden. Haben wir vorher gehört, dass der Herr ihnen das Herz auftut, dass sie überhaupt das Evangelium hören können und wollen. Und dann vielleicht auch, dass ihnen der Richtige zur richtigen Zeit über den Weg läuft, mit der richtigen Botschaft, die sie einfach auch annehmen können. Der Beweis ist 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 4 Verse steckt unwahrscheinlich viel drin. Vor allem Gebet für Bitte, Danksagung. Und für die Regierende zu beten, ist nicht bloß, dass den Regierenden gut geht, nein, da schreibt er hier, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Es kommt uns zugute. Ja, wenn Regierende da sind, ja, die Gewalttäter sind, ungerechte, böse Kriegstreiber und so weiter, dann haben wir alle ein Problem. Und wenn wir beten und der Herr die richtigen Leute einsetzt oder die dran sind, ein bisschen umdenken lässt, dann ist es gut für uns. Dann ist es gut fürs ganze Volk. Und die Apostel zum Beispiel sagten in Apostelgeschichte 6,4, nachdem sie andere für diakonischen Dienst auserwählt haben, sagen sie, wir aber, wir werden im Gebet um den Dienst des Wortes verharren. Ja, merkt, wir können alleine nicht alles tun. Ja, wir setzen jetzt ein paar Leute ein für die normalen Dienste, so Diakone, und wir werden mehr Zeit im Gebet verbringen und in der Verkündigung des Evangeliums. Das ist eine sehr weise Entscheidung. Die Lasten haben sich auf mehrere Schultern verteilt. Aber wir sehen hier die Wichtigkeit der Sache des Gebetes. Ja, sie verharrten darin. Sie blieben dabei. Die haben viel Zeit fürs Gebet benutzt. Ja, das heißt manchmal auch vom Fasten. Und Fasten kann schon manchmal sein, dass man eine Zeit lang nichts isst. Aber ich sehe es einfach so, für unsere moderne Zeit, dass Fasten eigentlich mehr bedeutet, sich Zeit für Gebet zu nehmen und andere Dinge zurückstellen, egal, Hobby, Fernsehschauen, Urlaub fahren, Kaffee trinken und so weiter. So vieles, das man gerne tut, was ja auch nicht schlecht ist, aber einfach einmal eine Zeit, diese Dinge zurückzustellen und Gebet, Lobpreis, Bibelstudium vielleicht noch dazu zu nehmen, das ist vielleicht Fasten. Das heißt nämlich auch in der Apostelgeschichte 13,2, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Er hatte dann gesagt, der Heilige Geist, was sie tun sollten. Sie haben dem Herrn gedient und gefastet. Gedient wahrscheinlich eben mit Verharren im Gebet, im Lobpreis, in der Lehre und Predigt. Und aus dem heraus hat der Heilige Geist dann Barnabas und Saulus ausgesondert für ihren persönlichen Dienst, den Auftrag, für ihren Auftrag, das Evangelium zu den Nationen zu tragen. Das mit dem Fasten ist sowieso also ein Thema, wo viele meinen, Gemeinden, so, jetzt machen wir wieder eine Fastenwoche, jetzt müssen alle fasten. Warum, weiß man gar nicht so genau. Hauptsache, wir essen nichts. Da kommt nichts dabei raus. Fasten hat nur einen Sinn, wenn man dann in dieser Fastenzeit sich Zeit nimmt für die geistlichen Dinge, das Zusehen, dass man geistlich offen wird, in den Bereich des Geistes geht, mit dem Herrn sich abspricht in Dingen, geistliche Schlachten schlägt und gewinnt, da macht es Sinn. Aber nicht einfach so, ja, jetzt fasst man wieder einmal alle, ne? Weil jetzt ist Fastenzeit. Oder bei den Moslems, jetzt ist der Ramadan oder so, macht keinen Sinn. Okay, also Gebet, wichtigster Punkt, dann natürlich auch Predigt, Lehre und Zeugnis geben. Ist auch ein wichtiger Dienst und denkt nicht immer gleich, Predigt ja, irgendwo auf der Kanzel, in der Gemeinde vorn, sondern wenn du deinem Nachbarn, deinen Kollegen oder irgendjemanden das Evangelium erzählst, sage ich jetzt einmal, dann hast du eben das Evangelium gepredigt. Ja, das heißt, er geht raus an die Hecken und Zäune, ja, und verkündet. Ja, Lehre ist wieder was anderes. Das ist dann schon mehr im Gemeinderahmen, Lehre, Hauskreise, Bibelschulen und so weiter, was gibt. Oder wenn du Zeugnis gibst, was Jesus für dich getan hat, dann ist das eine super Sache. Da hast du Jesus gedient. Weil er möchte, dass die Leute von ihm hören, ja, und vor allem wieder das Richtige hören. Die Kirchen haben einen toten Jesus verkündigt, einen, der irgendwo weit weg ist und ja, dem kann man nicht recht viel brauchen, weil der tut da nichts. Das wäre drum verkehrt. Und wenn du erzählst, was Jesus für dich getan hat, dann hast du den richtigen Jesus gepredigt oder ja, mitgeteilt. Das ist der Auftrag, den Jesus gegeben hat, Matthäus 28, 19 und 20, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also macht die Leute, die Menschen zu Gläubigen, zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie, was Jesus gelehrt hat. So könnte man es jetzt einfach ausdrücken. Ist auch ein Dienst, ja, im Kleinen oder im Großen. Es ist ein Dienst. Und denk nicht, ja, der kleine Dienst, der kriegt auch nur einen kleinen Lohn. der große Dienst, der kriegt einen großen Lohn, das ist falsch gedacht. Denk an die Witwe mit den letzten zwei Schärflein, die sie eingelegt hat. Und Jesus sagt, ihr habt mehr eingelegt als der Reiche, der vielleicht x viel Denare oder so eingelegt hat. Sie hat alles, was sie hatte, eingelegt. Sie hat mit allem, was sie hatte, Gott gedient. Also nicht falsch denken. Ein weiterer Dienst an Jesus oder für Jesus ist Lobpreis und Anbetung. Ja, man kann Lobpreis und Anbetung in der Gemeinde, im Hauskreis machen, mit allen anderen zusammen. Aber man kann auch den Herrn loben, preisen und anbeten, wenn man selber zu Hause ist. Man kann das auch tun, wenn man nicht singen kann. Weil es hat nicht unbedingt mit Singen zu tun. Es hat mit deinem Herz zu tun, mit deiner Hingabe, mit deinem Glauben, mit deiner Dankbarkeit. Und ich denke, jeder Christ, jeder Glaubende hat viele Gründe, den Herrn zu loben und zu preisen und anzubeten. Wer da keinen Grund findet für Lobpreis und Anbetung, der muss einmal seinen Glauben ein bisschen hinterfragen, ob er überhaupt was glaubt. Wenn er das nicht glaubt, dass Jesus für ihn die Sünden weggenommen hat, die Krankheiten getragen hat und den Fluch und die Armut und so weiter, warum soll man dann den preisen? Ne? Das ist dann schon die Frage. Aber wenn man das glaubt, dass er das alles für dich getan hat, ja, dann hast du jede Menge Grund. Dann müsstest du eigentlich den ganzen Tag loben und preisen, wenn du darüber nachdenkst, was er dir damit erspart hat. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Hebräer 13,5. Also lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Er nennt es hier sogar ein Opfer, ein Dienst, ein Opfer. Preise ihn. Damit setzt du nämlich auch die Kraft des Geistes frei. Du wirst es merken, es zieht dich nach oben. Ja, es hilft auch dir weiter, nicht bloß dem Herrn. Der Herr ist jetzt nicht so ein komischer Herr, der unbedingt immer gelobt und gepriesen werden muss, weil wenn er nicht gelobt wird, dann fühlt er sich nicht gut. Er ist immer gut drauf. Aber es ist ja ein Ausdruck deines Glaubens und damit stellst du eine geistliche Verbindung her und der Segen kann einfach viel leichter und mehr zu dir fließen. Also bringe stets ein Opfer des Lobes und der Dankbarkeit dar. Ja, Frucht der Lippen, das heißt, das, was aus dem Mund herauskommt, und du besingst seinen Namen, du bekennst seinen Namen. Darum ist auch wichtig, dass die Lobpreislieder vom Text her passen. Aber wir wollen nicht irgendeinen Schrott singen, sondern wir wollen Glaubensausdruck in unsere Lieder hineinbringen und unseren Glauben ausdrücken. Ja, oder einen Jubelruf, ein Siegesgeschrei, ist alles Teil vom Lobpreis. Eine Hingabe in der Anbetung. Ja, du drückst es aus mit deinem Mund, mit deinem, was in deinem Herzen ist. Manche heben auch die Hände, manche knien sich auch hin. Kann man alles machen, muss man aber nicht. Ja? Weil manchmal ist das Hinknien eine furchtbare Heuchelei. Ja, was von den anderen gesehen werden wollen, wie heilig das sie tun. Das wäre falsch. Aber wenn du das im Herzen verspürst, deine Liebe ihm auszudrücken, wie du auch willst, dann mach so. Du und dein himmlischer Papa oder du und Jesus, das muss zusammenpassen, das muss harmonieren. Dann passt's. Hat mit dem, was der andere tut oder an dir sieht, gar nicht so viel zu tun. Die Nacheifer, das ist nichts Gescheites. Ja, die echten, die ehrlichen, die aufrichtigen, die authentischen im Lobpreis und in der Anbetung, die dringen durch zum Herzen des Vaters. Und die werden auch den Segen empfangen. Ja, bei den anderen, wie heißt es in meinem Buch, nur bis zur Zimmerdecke, ja, soweit halt deine Stimme reicht, akustisch, aber nicht im Herzen Gottes. Weil es ist der Geist in dir, der das Herz Gottes erreicht. Und das macht den Unterschied, das macht es aus. So, jetzt komme ich noch zu einem weiteren Punkt, wie man dem Herrn dienen kann. Es ist das Geben, ob materiell oder finanziell, ist einmal ganz dahingestellt. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ja, manche geben anderen eine Nahrung oder eine Kleidung oder auch ein Geld, dass sich der das besorgen kann, was er braucht. Oder stellen ein Auto zur Verfügung für einen, der dem Evangelium dient. Oder geben ihm eine Unterkunft. Oder stellen in ihrem Haus einen Versammlungsraum zur Verfügung. So wie wir das zum Beispiel machen. das ist alles ein Dienst, ein materieller Dienst oder auch ein finanzieller Dienst. Das gehört auch dazu, weil in Gemeinden wird Verschiedenes einfach benötigt. Wir haben ja das Glück, dass wir alles ziemlich so haben, soweit es für uns reicht und alles zur Verfügung steht. Da haben wir nicht den Druck, dass wir irgendwie monatliche Mietzahlungen oder sowas haben. Das ist ja schon mal ganz toll, wenn man das nicht hat. Aber es ist biblisch. Da habe ich auch eine Stelle zum Beweis, Lukas 8, 2 und 3. Einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chusa, des Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere. Und jetzt kommt's, da heißt es, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Ja, sie haben dem Herrn Jesus und den Jüngern mit ihrer Habe gedient, sie haben sie unterstützt. Was sie genau getan haben, das steht ja nicht da. Aber das, was sie hatten, haben sie ihnen einfach zur Verfügung gestellt. Vielleicht ein Zimmer, eine Übernachtungsmöglichkeit, ein anständiges Essen. Vielleicht war eine dabei, die hat gut nähen können, hat ein neues Gewand genäht oder ich weiß ja nicht. Haare geschnitten, ist auch möglich, dass eine Friseuse war. Ne? Dann hat sie den Jüngern mit ihrer Schere gedient, sozusagen. Ja? Also einfach, was da ist und was gebraucht wird, ganz individuell. Man kann mit so vielen Dingen dem Herrn dienen. Und so sollen die Gläubigen zusammenhalten, zusammenarbeiten, ja, sich ergänzen. Der Leib soll sich ergänzen, so wie es auch in einem natürlichen Leib ist. Weil es ist auch nicht so, dass deine rechte Hand und die linke Hand nicht zusammenarbeiten, oder? Ja, dann bist du einer mit zwei linken Händen sozusagen. Wie man das so ausdrückt. Aber je nach Möglichkeiten und Bedarf soll man dem Herrn dienen. Und wenn man der Gemeinschaft oder der Heiligen dient oder denjenigen, die Berufene sind, die im Herrn arbeiten oder vollzeitlich dienen, wenn man die unterstützt mit irgendeiner Art und Weise, dann dient man da mit dem Herrn. Ja, was ihr einem der Geringsten getan habt, hat Jesus gesagt, das habt ihr mir getan. Also sagt dann du nicht, ja, ich hab nichts, ich kann ja nichts, ich habe ja keine Zeit, das sollen die anderen tun. Das ist nicht gut. Aber jeder kann zumindest einen kleinen Teil beitragen, dass die Gemeinde gebaut wird, dass das Reich Gottes verkündet wird, dass Menschen zur Rettung kommen, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also du kannst, jeder von uns kann was tun. Aber tu es bitte freiwillig, vom Herzen her. Ja, sonst wird es einfach nichts Gescheites. Wenn du was dienst und weil irgendjemand oder ich dir gesagt habe, ja, du musst aber jetzt dienen, sonst kriegst du keinen Lohn und dann quetschst du dir da irgendwas raus aus den Rippen, das klappt nicht. Ja, und genauso haben wir auch nicht mehr dieses Gesetz des Zehnten, weil wenn du das tust und gibst, weil der Pastor gesagt hat, du Geschäftchen, du musst aber den Zehnten geben, da steht in Malachi, wenn du das nicht tust, dann kommst du unter den Fluch und so. Und das ist aber nicht freiwillig und tust es nicht gerne und du willst da gar nicht oder kannst gar nicht, weil du eh knapp bei Kasse bist, weil du vielleicht nicht so viel verdienst oder noch irgendwas abzahlen musst, dann wäre das einfach kontraproduktiv. Somit, mit solchen Schmarren sind so viele Leute schon wieder, die gläubig geworden sind, aus der Gemeinde vertrieben worden. Ja, habe ich letztens erst wieder von jemandem ein Zeugnis gehört. Da ist auch ein Kollege von ihm gläubig geworden und ein anderer Christ, so ganz super eifrig, hat ihn gleich mit dem Zehnten konfrontiert und der war eh ein bisschen, ja, eher ein wenig geizig. Und dann hat er das gehört vom Zehnten und geben, schwuppdiwupp, hat die Gemeinde diesen Mann nicht mehr gesehen, weil der mit dem Zehnten gleich um die Ecke gekommen ist und hat ihn unter Druck gesetzt. Das ist so dumm, so dumm. Freiwillig, je nachdem, wie jemand gedeihen hat, heißt es in der Bibel. Am fröhlichen Geber liebt Gott. Wenn du es gerne tust, wenn du die Sache freiwillig und aus Liebe heraus und unterstützen willst, die Sache des Herrn, dann ist es gut. Und dann kommt auch der Segen zurück. Dann funktioniert es. Und wenn das funktioniert in der Gemeinde, wenn das Zusammenspiel innerhalb der Gläubigen funktioniert und das Zusammenspiel von Haupt und Leib, also von Jesus und den Gläubigen, dann ist es einfach, ja, dann flutscht es einfach, weil Jesus genau weiß, wem er was anvertrauen kann am Dienst, was der tun kann oder geben kann oder auch nicht. Ja, dann ist einfach Jesus der Boss der ganzen Sache und nicht ein Buchstabe des Gesetzes. Ja, man kann Leute in die Gemeinde bringen, man kann aber Leute ganz schnell wieder vertreiben, wenn man mit Gesetz ankommt und wenn man Blödsinn macht. Ich habe da schon alles Mögliche erlebt. Bin ja schon lang genug gläubig und in verschiedenen Gemeinden zu Hause gewesen. Auf jeden Fall will Jesus, dass das Evangelium von seinem Reich überall verkündet wird, dass seine Gemeinde gebaut wird, sodass er bald wiederkommen kann. Und das soll auch unser Trachten sein. Ja, zuallererst, sagte Jesus, trachtet nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Ja, zuerst, das ist das Wichtigste, ist es für uns. Sollte es zumindest sein, sein Reich, dass es verkündet wird, dass es demonstriert wird, dass es unterstützt wird und so weiter. Paulus zum Beispiel war auch in Nöten und die Philipper haben ihn unterstützt. Und Paulus sagt, es ist ein Gott wohlgefälliges Opfer gewesen. Ich lese mal vor, Philipper 4, 14 bis 19. Doch habt ihr wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Denn sogar schon, als ich in Thessalonik war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also er war in Bedrängnis und die Philipper haben für seinen Bedarf gesandt. Und der Paulus ist aber ein aufrechter Mensch. Er hat nicht unbedingt die Gabe gesucht. Ja, jetzt müsst ihr mir geben, weil jetzt brauche ich was, jetzt geht's mir schlecht. Sondern er hat das genommen und hat die Freude daran gehabt, dass die Philipper dafür gesegnet werden, dass sich die Frucht zugunsten ihrer Rechnung mehrt, schreibt er. Ja, er wollte immer mehr das Wohl der anderen sehen. Es war seine Haltung. Weniger sein Bedürfnis, sondern immer das Wohl der anderen Gläubigen, seiner Geschwister. Und er sagt hier, es ist ein duftender Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Und dann schreibt er einen markanten Vers hinten dran, Vers 19, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Er sieht schon wieder den Lohn, den der Herr den Philippern zukommen lässt, weil sie ihn unterstützt haben. Ja, das ist wieder ein Teil. Und so gibt es in Gemeinden verschiedenste Hilfsdienste. Wenn man je nach Größe einer Gemeinde, umso größer die Gemeinde ist, umso mehr werden auch Hilfsdienste benötigt. Ob das nun ein Kinderdienst ist oder ein Dienst an den alten Menschen, an den Kranken, dass geputzt wird, dass die Bürokratie, die Verwaltung erledigt wird, dass vielleicht eine Missionsstation aufgebaut und unterstützt wird oder dass die Diener, die vollzeitlichen Leute einfach versorgt werden. Das sind alles solche Dinge, wie man dienen kann, wie man Jesus dienen kann, wie man Gott dienen kann. Manche sehen sich für den Putzdienst einfach zu schade, weil sie meinen, sie sind zu was Größerem berufen. Haben wir auch schon erlebt, aber wer nicht im Kleinen anfängt, ob der über Größeres gesetzt wird, das lässt sich einmal da bestreiten. Auf jeden Fall, Jesus ist für alles, was ein Gläubiger tut, für ihn und für seine Sache, für die Gemeinde, für die Verkündigung, ist Jesus ein Belohner. 100%. Ja, wie gesagt, in seinem Buch ist alles notiert und wenn du was brauchst, wird es abrufbar sein. Und wenn jemand Gott dient, dann wird er auch von Gott wieder bedient, möchte man schon fast sagen. Wenn ich das Beispiel von Jesus nehme, der war in der Wüste und hat 40 Tage gefastet und gebetet und der Teufel hat ihn versucht und Jesus hat den Teufel besiegt, hat ihn überwunden, dann heißt es, dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Jesus hat seine Aufgabe erledigt, er war auch ein Diener, ja, er war nämlich als Diener hier auf der Erde und dann haben die Engel ihm gedient. Und das heißt auch in der Schrift, die Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt, um all denen zu dienen, die berufen sind zum Heil. Die Engel, die dienen uns. Ja, wenn wir treu sind im Dienst, werden die Engel kommen und uns dienen. Und die können alles Mögliche für uns tun. Ein weiterer Punkt dazu ist, wo Jesus selber sagt, Johannes 12, 26, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Also die Diener, die folgen ihm nach, sind mit Jesus und sie dienen ihm. Und der Vater wird denjenigen, der Jesus dient, ehren. Ja, du kannst davon ausgehen, wenn du ein treuer Diener bist, dass irgendwann irgendwie der Tag kommt und die Stunde, wo der Vater dich zu Ehren bringt. Wo dir gedankt wird, wo du einen Lohn dafür bekommst. Wie das genau aussieht, kann man nicht so sagen, weil das ist individuell. Der eine bekommt das, der andere jenes, der eine braucht das und der andere wieder was anderes. Wenn Gott jemanden ehrt, dann macht es auf jeden Fall so, dass es echt ist und gut ist. So, jetzt habe ich hier geschrieben, Achtung. Achtung, die Sache mit dem Dienen, das hat ein bisschen einen kleinen Haken. Du dienst nicht Gott oder Jesus, wenn du irgendeine Kirche oder eine Organisation unterstützt, die ein falsches oder ein verwässertes Evangelium verkünden. Nicht, dass jemand meint, ist ja egal, ach mei, wenn ich meine Kirchensteuer zahle, dann klangt es schon. Da müsst ihr erst einmal reinschauen, was da für Sauerteig drinsteckt in diesen Kirchen. Da wirst du lang warten auf eine Belohnung. Weil da wird nämlich ein falsches und ein verwässertes Evangelium verkündet. Und das soll nicht so sein. Ja, ein anderer Pastor hat immer gesagt, sähe dorthin, wo es echt ist, wo Gottes Boden ist. Ja, wo das echte Evangelium, das volle Evangelium verkündet wird. Dann kannst du auch Lohn erwarten. Ja, wenn du es anders unterstützt, ja, dann wirst du einfach nichts abbekommen. Möchte ich einfach dazu gesagt haben, weil den Fehler machen viele. Römer 16, 17 und 18. Ich ermahne euch, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgerisse anrichten und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unseren Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Hört ihr da was raus? Ja, Parteiungen, Ärgernisse werden angerichtet. Der Herr sagt, wende dich von denen ab, damit du nicht auch von diesem Sauerteig durchsäuert wirst. Ja, Vorsicht, die Leute, die entgegen der gesunden Lehre, die das Evangelium ist, reden. Wende dich ab. Dann sagt er hier, sie dienen nicht Jesus, sondern sie dienen sich höchstens selber, ihren eigenen Bauch. Und mit süßen Worten, schönen Reden, verführen sie die Leute. Ja, unwissende Leute werden da verführt. Achtung! Ja, was haben wir noch zum Dienst an Jesus? Habsucht und Geldliebe ist die Wurzel alles Bösen und ein Götzendienst, sagt die Bibel. Kolosser 3,5 und 1. Timotheus 6,10. Also entweder man dient Gott oder man dient den Mammon. Beides zugleich ist ein bisschen schwierig. Ja, Jesus sagt, das geht nicht. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, in Lukas 16, 13. Kein Haussklave kann zwei Herren dienen. Denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten. Das geht nicht, dass einer zwei Herren hat. Und dann heißt es hier weiter, dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Ja, die Pharisäer, man kennt sie, die waren eigentlich gegen Jesus, weil er hat ihnen ja eigentlich immer wieder schön auf die Füße getreten. Sie waren geldliebend, sie waren habsüchtig, und somit ja, hat er sie ganz schön vor den Kopf gestoßen mit seinen Reden. Dann haben sie ihn verhöhnt, haben sie ihn ausgelacht, haben sie ihn verspottet, so ungefähr. Weil sie meinten, ja, sie sind die schlauen Leute. Gut. Es soll auch ein Stück weit Ausgleich da sein in der Christenheit, in der Gemeinde. Das ist jetzt wieder ein neuer Punkt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, unsere Sozialsysteme im Staat, das ist ja super. Ja, wer viel hat, muss mehr Steuern zahlen und Abgaben zahlen. Und der andere, der nichts hat, der kriegt dann was, dass er nicht verhungern muss und so weiter. Das ist eigentlich ein tolles System, wenn es nicht missbraucht wird. Und das ist halt die große Gefahr. Ja, die Faulen, die sind halt da gleich da und fordern und wollen haben und wollen nichts tun. Und außerdem soll die Schere zwischen Arm und Reich nicht so weit auseinandergehen, wie es jetzt momentan in unserem Land ist oder überhaupt auf der Welt ist. Das ist nicht in Ordnung. Die Schrift sagt uns im 2. Korinther 8, 14 und 15, in der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel diene, damit Gleichheit entstehe. So wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Also dieser Ausgleich, die einen, die viel haben, zahlen was ein in den Topf, damit die anderen, die momentan nichts haben, sich da was rausnehmen können, ist genau ein biblisches Prinzip, funktioniert, wenn es ehrlich gemacht wird. Da kann ich was sagen, das ist halt einfach richtig, aber es ist ein heißes Eisen in der Gemeinde. Da muss ich auch wieder eine Achtung hinstellen, weil es gibt faule Leute und die nutzen die Gutmütigkeit manch anderer gerne aus. Und das ist nicht richtig. Paulus sagt zum Beispiel, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ja, der hat auch nicht das Recht, aus dem Topf was rauszunehmen. Außer er ist krank und er kann nicht arbeiten oder ist alt oder noch zu jung oder Kind, dann ist was anderes. Aber wenn jemand arbeiten könnte und aber nicht will, weil er ein fauler Hund ist, dann hat er da seine Finger vom Topf wegzunehmen, dann soll er erst einmal arbeiten, klipp und klar. 2. Thessalonicher 3, 10 bis 13. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Eindeutige Aussage muss den Christen auch gesagt werden. Es sollte aber Leute geben, die meinen, ja, jetzt bin ich Christ, jetzt brauche ich nichts mehr tun, jetzt brauche ich bloß noch beten und dann kommt alles so irgendwo reingeflogen. Das widerspricht diesen Worten. Der Herr wird dein Tun segnen. Ja, das ist ja in Ordnung. Wenn deine Arbeit gelingt und wenn dein Lohn kommt, dann ist es gut. Und wenn man keine Arbeit da ist, dann hilft er dir auch. Ja? Aber wenn du in Arbeit da ist und du könntest und du willst aber nicht, dann machst du dir eigentlich den Herrn mehr zum Gegner als zum Helfer. Ein weiterer Punkt, den wir beachten müssen, wenn wir Gott dienen wollen, ja, Gottesdienst, dieses Wort steckt ja da drin. Wenn du nicht deine Zunge kontrollierst und immer Böses, Falsches, Unglauben und Zweifel redest oder Jesus gar verleugnest, dann funktioniert es mit dem Dienst auch nicht recht gut. Ich habe da auch zwei Verse aus Jakobus 1, 26 und 27. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Also wer seine Zunge nicht im Zaum hält, betrügt sich erst einmal selber, sein Herz, und dann ist sein Gottesdienst vergeblich. Weil er kann da beten und lobpreisen, wie er will, er macht sich immer selber kaputt. Ja, und das ist der Unterschied. Das System der Welt ist anders. Das System der Welt ist beherrschen und beherrscht werden. Ja, im Reich Gottes ist es anders wie in der Welt. Man kann es nicht vergleichen. Darum sagt er auch hier, dass man sich von der Welt unbefleckt erhalten soll. Also nicht mitmachen mit dem ganzen Blödsinn, das die Welt macht, was YouTube und TikTok und was weiß ich was alles, Instagram und Hipapo, Facebook, die alles vormacht, ist meistens Blödsinn. Da sollen wir uns ein bisschen bewahren davor. Die Welt funktioniert mit Herrschen und beherrscht werden. Die Reichen, die Mächtigen unterdrücken die anderen und beuten sie aus. Im Reich Gottes ist es anders. Im Reich Gottes sieht es so aus, wie Jesus sagte. Markus 10, 42 bis 44. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen. Ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Also bei uns soll es nicht so sein, wie die Großen in der Welt die Gewalt gegen die anderen ausüben. Bei uns heißt es, wer groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sogar sein will, der soll aller Sklave sein. Also wenn du ein dienendes Herz hast und eine freundliche Haltung gegenüber deinen Nächsten und nicht nur auf deinen eigenen Vorteil bedacht bist, dann funktioniert das bei dir so, wie der Herr sich das vorgestellt hat. Also sei ein Diener und nicht ein Gieriger, sozusagen, oder ein Habsüchtiger oder einer, der die anderen beherrschen will, unterdrücken will, ausbeuten will. Also da gibt es eh viel genug, braucht man nicht im Reich Gottes. Also so lasst uns einfach dienen, einander und dem Herrn damit, jeder nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Je nachdem, was halt einfach notwendig ist, sei treu im Kleinen und der Herr wird dir ein Belohner sein. Er wird dich nach und nach über Größeres, über mehr setzen. Er merkt, hey, auf dich kann ich mich verlassen, ich kann dir was anderes anvertrauen. Also bewähre dich in deinem Dienst. Und nicht bloß bewähren 2, 3, 4 Wochen, sondern das muss schon manchmal jahrelang eine Zeit der Bewährung sein. Und Schwierigkeiten durchmachen müssen und standhalten können und überwinden können. Ja, das gehört einfach dazu. Und wisse, der kleine, unbedeutende Dienst ist in Gottes Augen genauso wertvoll wie so der große öffentliche Dienst. Ja, nicht das irgendwo so beurteilen, wie die Welt das beurteilen würde. Ja, ich habe 2 Euro gegeben und der andere hat 200 Euro gegeben, ist natürlich der viel was Besseres, oder? Obwohl der mit 2 Euro plus 20 Euro hatte und der andere hat 2 Millionen und hat 200 Euro gespendet. Ja, dann sehen wir, das Verhältnis muss passen. Das Maß, das Gott ansetzt, ist immer an dem, was jemand hat und was er kann. Das Maß, das Gott ansetzt, ist immer das, was hat jemand und wie viel davon bringt er ein. Ja, so kann man das sehen. Und er sieht natürlich immer die Treue und er sieht das, was im Verborgenen geht. Der Herr sieht das Verborgene. Das, was Menschen nicht sehen, das sieht der Herr. Und das ist das Wichtigere. Gut, dann kommen wir schon langsam zum Schluss. Römer 12, 6 bis 8. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Sei es Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, sei es Dienst im Dienen, sei es der Lehrt in der Lehre, sei es der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also hier sagt es nochmal verschiedene Gnadengaben. Ja, jeder Mensch ist nicht gleich. Jeder hat auch nicht die gleiche Berufung und das gleiche Talent. Aber jeder soll das Seine gebrauchen, mit einbringen. Dann funktioniert die ganze Sache. Und die Diener, sagt der Paulus im 1. Timotheus 3,10, sie sollen zuerst erprobt werden und dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Also die jetzt in der Gemeinde in einen Dienst eingestellt werden, die sollen zuerst in einem kleinen und freiwilligen Dienst sich bewähren, erprobt werden und dann kann man sehen, aha, den kann man jetzt zum Beispiel zu einem Diakon machen, weil da kann man sich drauf verlassen. Okay, da höre ich jetzt einfach schwuppdiwupp auf. Wir haben einen Grund zum Lobpreis.
Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Das Höchste dich lieben Herr. Ich liebe mehr und mehr, ich liebe mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, ich liebe dich, liebe Jesus will uns bauen zu einem Tempel. der Wahrheit groß. Ja, wir lieben dich, erheben dich in alle Welt. Möge dein Reich gegründet sein im Lobpreis, als deine Kinder verkünden wir dein Werk. Lobe Gott den Herrn, den Allmächtigen, der war und ist und ewig bleibt. Lobe Gott den Herrn. Ja, wir lieben dich, erheben dich in alle Welt. Möge dein Reich gegründet sein im Lobpreis, als deine Kinder verkünden wir dein Werk. Lobe Gott den Herrn.